Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe-Info vom Freitag, dem 12. September. Herzlich willkommen. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit Folgendem. Elektronische Identitätskarte, ja oder nein? Am 28. September wird die Stimmbevölkerung entscheiden, ob eine Gesetzesgrundlage für die EID geschaffen wird. Im Interview ordnet Adrian Fichter die Sachlage ein. Außerdem, Industrie und Wirtschaft haben die Bieler Stadtgeschichte geprägt. Doch wie genau? Das soll ein neues Buchprojekt beleuchten.
Es sind noch sehr viele Fragen offen. Wie war das im Zweiten Weltkrieg? Wie war das in der Uhrenkrise? Wie haben sich die verschiedenen Unternehmungen entwickelt? Wo sieht dann auch anfangs die Zukunft aus?
Das sagt Hans Stöckli. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Biu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Zuerst aber die Nachrichten des Tages. Der Berner Stadtrat hat gestern die Debatte zum Budget 2026 aufgenommen. Sarah Heinzmann.
Insgesamt liegen 170 Anträge auf dem Tisch. Die Ratsmehrheit sprach sich gestern klar gegen Sparmaßnahmen aus, während die bürgerlichen Parteien auf Kürzungen pochten. Durchgesetzt hat sich gestern die Ratslinke. Beschlossen wurden folgende Mehrausgaben: 80.000 Franken für den Verein des Vorplatzes der Reitschule, einmalig 100.000 Franken für die Konzertreihe B-Flat und je 70.000 Franken für die Seenotrettungsorganisation CI sowie für das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA. Am kommenden Donnerstag wird weiter beraten, bevor die Stimmberechtigten im November über das Budget 2026 entscheiden.
Gleich drei Briefe sorgen für Schlagzeilen. Der erste richtet sich gegen die Veranstalterin Good News Production. Diese haben den Metal-Künstler Marilyn Manson nach Bern eingeladen. Dagegen regt sich jetzt Widerstand.
Ein offener Brief verlangt von der Veranstalterin, Manson wieder auszuladen, denn Manson wird sexueller und psychischer Missbrauch sowie Nötigung, Körperverletzung und Menschenhandel vorgeworfen. Er wurde freigesprochen wegen Verjährung und aufgrund von Mangel an Beweisen. Initiiert hatten den offenen Brief Judith Schenk und Sophia Fisch, Mitglieder der SP-JUSO-Fraktion im Stadtparlament. Unterzeichnet wurde dieser von den linken Parteien und Organisationen wie Brava und der feministischen Friedensorganisation FRIDA.
In einem weiteren offenen Brief wehren sich die BewohnerInnen des Rückkehrzentrums in Gampelen, denn diese lebten eine Woche ohne Nothilfe.
Wegen technischen Problemen mussten abgewiesene Asylsuchende in Gampelen ohne Geld auskommen. Die Betroffenen berichten von unhaltbaren Zuständen und verdorbenem Essen, das berichtet die Zeitung Der Bund. Das Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern bestätigt den Ausfall der Nothilfe von vergangener Woche. Gestern wurde die Nothilfe zusammen mit dem Betrag von vergangener Woche wieder ausbezahlt.
Und drittens, der Berner Polizeidirektor Philipp Müller schreibt einen Protestbrief an die FEDPOL.
Der Hintergrund: Die FEDPOL hat im Sommer beschlossen, die Hautfarbe nicht mehr als Kategorie bei Fahndungen zu erfassen. Die fünf wählbaren Hauttypen Schwarz, Weiß, Rot, Gelb und Braun seien unzeitgemäß und ungenau. Weiterhin wird aber nach zugeschriebener Herkunft unterschieden, und zwar anhand von Typologien wie etwa Asiate, Orientale und Slave. Müller hält den Wegfall der Hautfarbe als Kategorie für eine schlechte Idee, das erschwere die Fahndungsarbeit der Polizeikorps, das berichtet die Berner Zeitung. Gegen diese Praxisänderung gibt es auch Widerstand auf nationaler Ebene. Der Bundesrat wird sich in der Fragestunde von kommenden Montag damit beschäftigen.
Wir schauen ins Bundeshaus.
Das Parlament lehnt fast alle Sanktionen gegen Israel ab. Gestern sagte der Ständerat Nein zur Übernahme von EU-Sanktionen gegen gewalttätige Siedlerinnen und Siedler. Auch die Anerkennung eines Staats Palästina wurde abgelehnt. Die Ratslinke wollte Israel zudem mit Exportbeschränkungen belegen. Das Vorhaben scheiterte auch. Laser- und Schutzschilder können weiterhin an Israel geliefert werden. Laut dem Tagesanzeiger lieferte die Schweiz in diesem Jahr sogenannte Dual-Use-Güter und besondere Güter im Wert von fast 20 Millionen Franken nach Israel.
Zum Schluss schauen wir nach Brasilien.
Der Ex-Präsident Jair Bolsonaro muss wegen eines Putschversuches für fast 3 Jahrzehnte ins Gefängnis. Ein Gericht in der Hauptstadt Brasilia verkündete gestern das Strafmaß gegen den 70-Jährigen. 4 der 5 Richter haben ihn für mehrheitlich schuldig befunden. Die Anwälte Bolsonaros wollen gegen das Urteil vorgehen. Im Januar 2023 stürmten Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten den Kongress, den Amtssitz des Präsidenten und das oberste Gericht. Dabei hatten sie schwere Verwüstungen angerichtet. Laut Urteil war das ein Putschversuch. Bolsonaro habe eine kriminelle Organisation angeführt, die die Wahl des Linken Luiz Inácio Lula da Silva zum Präsidenten mit Gewalt boykottieren wollten. Neben dem Ex-Präsidenten standen 7 weitere Angeklagte vor Gericht, darunter frühere Minister und Generäle. Sie wurden ebenfalls verurteilt. Das berichtet die Zeit Online.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Das Wochenende beginnt trocken und sonnig bei Temperaturen zwischen 9 und 17 Grad am Samstagvormittag. Bei Höchstwerten von 19 Grad ist der Himmel am Samstagnachmittag bewölkt. Ab dem Abend kann es zeitweise regnen. Der Regen hält bis in den frühen Sonntagmorgen an. Den Tag durch ist es bei um die 19 Grad aber trocken und teilweise sonnig. Die nächste Woche beginnt sehr sonnig bei Temperaturen von bis zu 24 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am 28. September entscheidet die Stimmbevölkerung über das Gesetz zur EID. Adrienne Fichter ist investigative Tech-Journalistin und hat bei der Republik Ende August einen ausführlichen Artikel zu der EID verfasst. Ursi Grimm hat sie um eine Einschätzung der EID gebeten und als erstes gefragt, wo Adrienne Fichter als Expertin denn die Chancen einer EID sieht.
Die Altersprüfung zum Beispiel, das haben wir auch mit dem Jugendschutzgesetz in der Schweiz beschlossen, dass wir solche gesetzliche Vorgaben sehr datensparsam umsetzen. Also dass man mit der EID eigentlich nur nachweisen muss, ich bin über 18 Jahre alt, ohne dass man das genaue Geburtsdatum angeben muss. Es gibt auch noch eine weitere Chance, eben dass Unternehmen anstatt ein riesiges Formular mit ganz vielen Datenfeldern, wo man Dinge einträgt, die nicht benötigt werden, dass die Unternehmen wirklich nur das abfragen und wissen wollen, was sie wirklich an Information staatlich bestätigt wissen müssen. Außerdem eine weitere Chance bei der EID ist, dass wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Also dass dieses Unternehmen, das von mir EID-Daten abfragt, ist wirklich ein Unternehmen, das in diesem Unternehmensregister des Bundes eingetragen ist. Und ja, wir können Behördengänge digital erledigen und uns in Europa digital dann auch gut bewegen, weil die EU wird da auch vorwärts machen.
Nun, dann kommen wir zu den Gefahren der EID. Welche Nachteile gibt es denn?
In der Schweiz wird es so geregelt sein, dass diese EID-Infrastruktur, die steht eigentlich allen Organisationen, Unternehmen, Institutionen offen. Also eben, die müssen sich eintragen lassen und dann können sie eigentlich EID-Daten abfragen. Sie sind aber da nicht eingeschränkt in den Datenfeldern. Und diese Datenfelder sind etwa 8 bis 9 Datenfelder, darunter auch die AHV-Nummer, eben auch der Geburtsort, Bürgerort, Geburtsdatum. Es ist technisch nicht eingeschränkt, was man abfragen darf. Also theoretisch können diese Akteure alles abfragen, obwohl sie es nicht dürfen. Also sie dürfen gesetzlich nur das, was zwingend notwendig erforderlich ist, das steht im Gesetz so festgeschrieben. Wenn Unternehmen zu viel abfragen, kann ich das melden, dann wird das Bundesamt für Justiz aktiv und macht dann halt einen Warnhinweis. Aber das Unternehmen selbst wird dann nicht wirklich bestraft oder ausgeschlossen. Es kann ausgeschlossen werden, aber es findet eigentlich keine Prävention statt, dieser Überidentifikation. Das wäre mal der eine Punkt. Und der zweite ist, die EID wird freiwillig sein, aber es besteht natürlich die Gefahr, dass es immer mehr zu Digital Only kommt oder Digital First, also dass man allgemein digitale Dienste nutzen muss und es da dann auch für Unternehmen, Institutionen oder Organisationen einfacher ist, so eine EID zu verlangen, wenn sie etwas wirklich wissen müssen von einer Person. Es bestehen berechtigte Zweifel von der Nein-Seite, dass es wirklich bei der Freiwilligkeit bleibt. Und am Schluss ist natürlich schon so, dass diese Infrastruktur, die hier gebaut wird in der Schweiz, aber eben auch weltweit, dass es hier zu einem Function Creep kommt. Also, dass hier etwas gebaut wird, was man dann vielleicht in anderen Kontexten und Zusammenhängen auch missbrauchen kann. Es ist eine solide Lösung, die keine staatliche Überwachung ermöglicht jetzt in der Schweiz. Also eben das Bundesamt für Justiz kann nicht mitverfolgen, wie ich die EID nutze. Dennoch haben wir auch andere Gesetze in der Schweiz, Überwachungsgesetze, die dazu führen könnten, dass dann Unternehmen wirklich dann auch gezwungen werden, EID-Daten abzufragen, weil sie ihre Kunden identifizieren müssen.
Und dieses Identifizieren findet ja bereits jetzt statt. Beispielsweise LinkedIn fordert User dazu auf, einen Scan der ID zu senden, zwecks Verifizierung. Auch anderswo hinterlassen User ihre Datenspuren im Netz. Wäre eine staatliche Lösung nicht doch ein Schritt in eine geregeltere, also sichere digitale Zukunft?
Das wird sehr oft das Argument gesagt für die EID, ja, der Überwachungskapitalismus ist sowieso im vollen Gange, Plattformen und Suchmaschinen und Apps und Software sammeln alle möglichen Daten. Deswegen würde die EID das alles viel, viel besser regeln. Aber diese Datensammlerei, die verschwindet ja natürlich nicht mit einer EID. Zum Beispiel Marketing-Cookies, Profile über Vorlieben, die erstellt werden, Daten, die gesammelt werden, über Interessen. Das wird natürlich weiterhin gemacht. Der einzige Unterschied ist einfach, dass wir bei einer EID angezeigt bekommen, wann sich ein Unternehmen gut verhält. Also es wird dann grün angezeigt, wo dann steht, ja, das Unternehmen fragt wirklich nur diese Dinge ab, die es fragen muss. Und orange ist dann schon ein bisschen schwieriger und rot ist dann ganz schlecht. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Aber diese Warnsignaletik, dieser Online-Pranger, der ändert eigentlich nichts daran, wie sich die Unternehmen sonst verhalten im Internet. Davon ist auch auszugehen, dass die Tech-Plattformen weiterhin sehr starken kommerziellen Datenkapitalismus betreiben. Das Argument, dass die EID diesen Datenkapitalismus in irgendeiner Form, diese Datenspuren eindämmt, das stimmt natürlich nicht.
Ja, das bringt uns zu einem grundsätzlichen Problem. Es gibt immer wieder PolitikerInnen im Bundeshaus, die von sich selbst sagen, dass sie keine ausreichenden Kenntnisse im Bereich der Technologie haben. Wie fahrlässig ist denn dieses Unwissen?
Ja, es ist extrem störend. Die Digitalisierung wird nicht verschwinden aus unserem Alltag. Die Digitalisierung ist politisch. Man braucht dieses umfassende Wissen darüber, wie KI-Modelle funktionieren, wie aber eben auch ethische Digitalisierung funktionieren könnte. Und das Problem ist, gerade bei unserem Bundesparlament ist einerseits das Unwissen gekoppelt mit sehr starkem Lobbying von Wirtschaftsverbänden, die halt ganz stark dafür plädieren, dass Regulierung etwas Schlechtes ist, dass allgemein Gesetze zur Eindämmung von Risiken rund um die Digitalisierung etwas Schlechtes ist. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Es besteht wenig Wissen darüber, über die Auswirkungen, über die Schattenseiten der Digitalisierung. Und es ist auch sehr stark eben von diesen wirtschaftlichen Interessen getrieben, dass eben die Userinnen und User Software-Tools nutzen und im Fall einer Cyberattacke relativ wenig Handhabe haben, relativ wenig Schutzrechte, wo sie sich wehren können und für ihre Rechte kämpfen können. Das ist eigentlich auch ein Resultat unseres Bundesparlaments, weil die auch nicht wollen, dass man in Sachen Digitalisierung schlussendlich die Unternehmen zur Rechenschaft ziehen kann. Deswegen ist das Datenschutzgesetz, das wir haben, eigentlich gut. Es ist solide, aber die Sanktionen, die sind wiederum sehr, sehr milde. Und das sieht man eben auch beim EID-Gesetz, wo eben die Sanktionen, weil man wahrscheinlich auch die Bürokratie fürchtet, dass die überborden könnte, die hält man dann auch, die Sanktionsmöglichkeiten sind sehr, sehr minim. Und Ich glaube, das ist das Problem, also eben, dass das Wissen stark von Wirtschaftsverbänden kommt.
Es ist ja so, dass das Gesetz zur EID zunächst abgelehnt wurde. In der Folge wurde es überarbeitet. Das Parlament stimmte dem neuen Vorschlag zu, doch ein Komitee ergriff das Referendum und deshalb stimmt die Stimmbevölkerung erneut darüber ab. Ist denn der aktuelle Vorschlag einfach doch noch immer nicht ausgereift?
Es gibt wirklich Leute aus der Fachwelt, die sagen, hey, eigentlich wäre es gut, wenn wir eine EID haben, aber wir brauchen zum Beispiel mehr Zeit für Forschung. Aber es gibt wiederum gute Gründe, ein Jahr einzulegen, weil eben die EU vorwärts macht und die Schweiz ist inmitten von Europa. Und wir haben dann eben auch gleich eine datensparsame Antwort auf die ganze Altersfrage. Ein Gesetz ist nie perfekt, aber ebenso ein Bereich wie die Gefahr der Überidentifikation oder der Freiwilligkeit sind schon auch zentrale Punkte und Schwächen dieses EID-Gesetzes, meiner Meinung nach. Also von daher kann man das weder mit Ja oder Nein beantworten.
Adrienne Vierchter haben wir gehört. Unter republik.ch findet ihr Vierchters vollständigen Artikel zum Nachlesen.
Rabe Info.
Biel ist bekannt als Uhrenstandort. Doch diese Geschichte der Industrie und Wirtschaft greift zu kurz. Das findet der Verein für Wirtschaftsindustrie und Sozialgeschichte Biel. Die großen industriellen und sozialen Entwicklungen der Stadt Biel und ihrer Region nachzeichnen. Das soll nun ein zweisprachiges Buchprojekt. Das hat der Verein vor einer Woche bekannt gegeben, Simon Keller berichtet.
Zwischen PassantInnen und PendlerInnen treffe ich Hans Stöckli vom Verein Wirtschaft, Industrie und Sozialgeschichte. Wir befinden uns am Bahnhof Biel auf dem Robert-Walser-Platz. Die Stimmung ist lebendig, im Hintergrund Violinenmusik. Eine wichtige Ecke Biels sei es, so der Altständerat.
Ein Platz, der durch die Expo 02 entstanden ist, weil vorher war hier eine Industriebrache und noch etwas vorher war hier die große Ansiedlung der GM. Da wurden Tausende und Abertausende Fahrzeuge, Automobile hergestellt. Dann hat die Firma Biel verlassen und da gab es eine Übergangszeit.
Heute ist Biel vor allem bekannt für seine Uhrenindustrie. Das sei zwar zutreffend, aber nicht vollständig. Hans Stöckli?
Im 17. Jahrhundert war es die Industrie am Wasser, an der Schuss, die Drahtwerke, die Eisen verarbeitet haben. Heute sind sie Weltleader bei den Speichen. Dann hat die Indien, das ist die Druckerei, Druck auf die Gewebe, Platz gegriffen. Die wurde dann auch aus politischen Gründen in Schwierigkeiten gebracht. Dann kam die Entwicklung mit der Uhrindustrie. Biel wurde dann zum Zentrum, nicht zuletzt auch aus politischer Überzeugung. Man hat im Gemeinderat 1843 den Uhrmachern eine Steuererleichterung versprochen und dann sind sie nach Biel gekommen. Und aus dieser Industrie ist dann viel, viel weiteres entstanden in der Präzisionstechnologie.
Heute ist Biel auch in den Bereichen der Maschinenindustrie und der Medizinaltechnologie präsent. Zunehmend auch in der Dienstleistungs- und Kommunikationsbranche. Ohne Industrie gäbe es kein Biel, wie es heute ist, so Stöckli. Aus dieser Geschichte soll deshalb ein Buchprojekt entstehen. Projektleiter ist Gerard Dück. Gleichzeitig würden zwei Bücher erscheinen, eines auf Deutsch und eines auf Französisch. Das Budget beläuft sich auf rund 720.000 Franken. Ein Drittel des Betrags von der öffentlichen Hand, ein weiterer Drittel stammt von Stiftungen und ein letzter von Unternehmen. Weshalb nun ein Buch? Hans Stöckli erklärt.
Wir haben vor 16 Jahren das Projekt Bielgeschichte angefangen. Und das ist dann im Jahre 2013 veröffentlicht worden, aber hat die Industrie- und Sozialgeschichte nur gestreift. Und als zweite Säule der Industriestadt par excellence der Schweiz muss eben auch die Wirtschafts- und Sozialgeschichte aufgearbeitet werden. Damit auch die Jugendlichen wissen, dass das Geld nicht von der Bank stammt und die Milch nicht aus dem Kühlschrank kommt.
jungen Menschen vermitteln, wie sich Biel entwickelt hat. Das möchte der Verein mit dem Buch. Wichtig sei dabei auch die Sozialgeschichte, so Hans Stöckli. Wie hat sich die Industrie auf die Mehrsprachigkeit ausgewirkt, auf die Umwelt oder die Migration? Dabei soll nicht bereits Bestehendes, sondern Neues erforscht werden. Hans Stöckli.
Wir wollen neue Quellen erschließen. Das sind solche auch aus der offiziellen Stadt, Kanton, beispielsweise Grundbuchämter, beispielsweise Hansregister, beispielsweise auch die ganzen Akten, welche über die Gebäudeversicherung voran sind. Wir möchten natürlich auch die Archive von Privaten und insbesondere von Unternehmungen konsultieren können.
Das Resultat sei dem Verein wichtig, der Prozess aber genauso.
Weil er neue Beziehungen schafft, neue Verbindungen knüpft und auch neue Erkenntnisse liefern sollte. Es sind noch sehr viele Fragen offen. Wie war das im Zweiten Weltkrieg? Wie war das in der Uhrenkrise? Wie haben sich die verschiedenen Unternehmungen entwickelt? Sieht dann auch anfangs die Zukunft aus?
Wie sieht die Zukunft aus? Eine große Frage für den jetzigen Moment. In naher Zukunft möchte der Verein aber das Wissen aus dem Prozess weiterentwickeln. Zum Beispiel
eine Ausstellung im Museum, zum Beispiel Informationsmaterial für die Schulen. Ich stelle mir vor, dass wir auch die Möglichkeit haben, mit unserem Autorenteam dann Informationsveranstaltungen in den Schulen unterstützt durch Plakate, die Resultate aus der Arbeit zeigen, machen zu können.
Damit das Bewusstsein für die Vergangenheit einer jungen Generation vermittelt werde, so Hans Stöckli. Denn das präge schließlich auch die Zukunft.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, 12. September. Und damit sind wir am Ende der Infowoche. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11. Nächste Woche schauen wir in unserer Abstimmungsserie auf die städtischen Vorlagen. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Ursi Grimm, Simon Keller und Sarah Heinzmann. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Biuxi. Merci fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.